Wenn du wüsstest, wie man diese neue Krankheit, die in China gerade ausgebrochen ist, besiegen kann. Wenn du wüsstest, ein Mittel gegen Krebs, was würdest du tun? Habe ich mich gefragt. Wenn ich das wüsste, dann würde ich das nicht geheim halten. Dann würde ich nicht darauf sitzen bleiben. Ich kenne so viele Menschen, die Krebs haben. Wenn ich wüsste, wie man das heilt, also ich könnte doch nicht anders, als das hinauszuschreien, damit es ja jeder hört. Also jede Predigt ist für uns und ist für mich selber auch. Und es bewegt mich sehr, weil ich selber darüber nachgedacht habe. Wir haben etwas, das ist besser als die chinesische Krankheit heilen. Das ist besser als jeden Krebs heilen. Das Leben hier ist doch kurz. Es geht doch um was noch viel Größeres und Wichtiges als jeden Krebs. Und wissen wir, wie man das bekommt? Wir wissen es. Ich weiß es. Und ich weiß nicht, was los ist, warum es mich nicht mehr treibt, das anderen zu erzählen. Also ich glaube, es ist der Satan. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich will es ja. Der Paulus sagt, ja, ich will es ja im Fleisch, aber irgendwie, ich kann es nicht. Es ist doch die wichtigste Botschaft, die man überhaupt für irgendjemand haben kann. Und stellt euch vor, dieses Geheimnis ist uns offenbar. Es war ein Geheimnis und wir wissen es. Warum fällt es so schwer? Also ich erinnere mich noch an die Zeit von der Bibelschule. Da war das ein wichtiger Teil. Also wenn eigentlich Ferien waren, dann sind wir an andere Orte gefahren oder andere Länder und haben dort geholfen, Missionsdienst. Also ich war so gerne in der Bibelschule, weil dieser Missionsdienst, da habe ich mir gedacht, oh. Ich erinnere mich, der erste war in München und dann in der Innenstadt. Und da sollten wir dann in der Innenstadt Menschen ansprechen. Ich meine, okay, heute bin ich vielleicht ein bisschen selbstbewusster und es mag ja sein, dass es noch viel schwerer war, aber ich sage euch, das war schlimmer wie Zahnarzt. Obwohl wir doch was Tolles zu erzählen haben. Es war, ja, ich weiß es nicht. Das geht mir heute so, da kommen diese Schweizer Brüder und ich denke immer, ah, oh, ich müsste doch mit vollem Herzen sagen, Mensch, ist das toll. Wo geht er hin? Innenstadt Stuttgart. Jawohl. Ja, da ziehe ich den Hut. Der Friedemann geht da manchmal mit. Also ich weiß es nicht. Ich stehe hier genau, wie ihr da jetzt sitzt. Es geht mir selber so, dass ich denke, ja, sogar wenn ich dran denke, was passiert mit denen, die sie nicht annehmen? In meiner Familie? Meinen Verwandten, Freunden. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, vielleicht muss ich mich auch mancher dieser Dinge entledigen. Freunde, sind es Freunde, die nicht hören wollen? Da gibt es welche, da habe ich so oft versucht. Und ich gestehe es, es ist jetzt so, dass ich dann irgendwie denke, ich fühle mich da so richtig wie einer, der nicht ganz dicht ist. In deren Augen sind sie dann Freunde oder nicht mehr. Das Wichtige an diesem Thema hier ist ja, dass es ja nicht nur so eine Option ist, sondern wir haben ja einen wirklichen Auftrag. Und deshalb ist das Ganze ja noch viel dramatischer. Ich möchte mit euch durch diesen Auftrag heute durchgehen. Das finden wir zum Beispiel in Matthäus 28, ab Vers 16. Matthäus 28, ab Vers 16 bis zum Ende des Kapitels und wir lesen das mal. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mein Thema heute ist das Gehet hin. Gehet hin ist leider was Aktives. Gehet hin. Warum gehen wir nicht hin? Ich verstehe es nicht wirklich. Also vielleicht denken wir einfach mal darüber nach in unserem eigenen Herzen, was das ist. Wenn ich gerade den Gerhard sehe, finde ich das toll, an seiner Kasse mit seinem Büchlein. Ja, man muss irgendwas überlegen, was man da nutzen kann, dass man darüber hinwegkommt, ein Gespräch. Ich habe gedacht, vielleicht würde es uns helfen, wenn wir mehr in unserem Herzen spüren würden, was uns geschenkt ist. Weil wenn doch uns was Riesiges geschenkt ist, dann wollen wir das doch weitergeben. Was haben wir heute gesungen? Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Spüren wir dieses Glück genügend, dass wir das Glück teilen wollen? Nee, wir haben gesungen, unser Herz ist, das ist voll Jubel. Und unser Mund ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, weil Jesus erlöst hat. Also der Punkt ist der, vielleicht hilft es uns, dass wir uns viel öfters bewusst machen, was uns da wirklich geschenkt ist, dass wir es in unserem Herzen richtig spüren, dass es richtig wehtut, wenn wir das einem anderen nicht geben wollen. Was wollen? Wollen wir ja schon, aber tun es nicht. Also jetzt zu diesem Text in Matthäus 28. Jesus bestellt seine Jünger, damit er am Ende seiner irdischen Wirksamkeit ihnen nochmal Wesentliches mitteilt. Was heißt Jünger? Jünger heißt ja Lernender. Also auch wir sind Jünger, wir sind Lernende unser ganzes Christenleben lang. Lernender, ein Leben lang zu lernen von Jesus. Das ist so schwierig, wie es auch einfach ist. Da müssen wir gar nicht lang nachdenken. Es ist einfach Jesus nachfolgen, lernen von ihm. Jetzt hier haben wir die Lernenden und diese Lernenden, ich bin ein bisschen neidisch, also ach, wie wäre das, wenn man nur einen Tag mit Jesus da unterwegs hätte sein dürfen. Wie wäre das? Also ich freue mich auf die Ewigkeit, um das zu erleben. Aber die waren 3 Jahre, waren sie Tag und Nacht mit Jesus zusammen, haben die Wunder erlebt, haben das alles erlebt, haben diesen Sohn Gottes miterlebt. Und jetzt die Frage, wie geht's weiter mit dem Jüngersein, mit dem Leben lernen? Also und Jesus hat sie jetzt nochmal bestellt auf diesen Berg. Und da heißt es, und als sie ihn dann sahen, fielen sie vor ihm nieder. Also alle sind vor ihm niedergefallen, Jesus, etliche aber zweifelten. Das mit dem Zweifeln ist mir ja wichtig, weil warum habe ich manchmal keinen Mut? Weil ich an mir zweifle, weil ich selbst denke, ich bin nicht stark genug. Ich finde es so toll, die Bibel ist so gnadenlos ehrlich. So als Schreiber dieses Buches von Matthäus, wenn man dann über seine Mitgeschwister schreibt, oder wenn wir das würden mit der Familie, da werden wir doch so ein bisschen nachsichtig sein, dass man das so nett formuliert oder so. Das macht die Bibel nicht. Die Bibel ist da schonungslos. Hier geht es um seine Jünger und hier wird ganz ehrlich berichtet, sie zweifelten. Da gab es welche, die haben gezweifelt. Sie sind alle niedergefallen, aber einige haben gezweifelt. Wie kann das jetzt sein? Und da liegt mein Trost drin. Das sind die, die wirklich mit Jesus waren. Und auch die haben ein flatteriges Herz gehabt und haben gezweifelt. Und deshalb tröstet mich das, weil mir das selber passiert, weil uns das passieren kann. Da ist was in deiner Familie, was Schlimmes, ein Todesfall. Oder du betest jahrzehntelang für etwas und ein Zweifel schleicht in dein Herz. Grundsätzlich ist ja ein Zweifel nicht so gut. Das können wir nachlesen bei Jakobus 1, wo er uns sagt, 1,8, ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Also irgendwie im Zweifel bleiben ist nicht gut. Aber in diesem Zweifel liegt auch etwas Gutes. Weil wenn der Glaube erprobt ist, dann kann er auch einem Wind standhalten. Also das kennt ihr ja, also wenn ein Stock steif ist und der Wind geht stark, dann bricht er. Das ist schon wichtig, dass man erstarkt und auch ja, sich zugibt und zulässt, dass sich das bewegt. Im Jakobus 1, Vers 2 bis 4 heißt es, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Wir wissen schon, wir freuen uns nicht, aber wir wissen auch, dass Gott uns gesagt hat, dass er uns erzieht und dass unser Glaube erprobt wird und dass er uns durch manche Dinge gehen lässt. Das ist ja also, was weiß ich, nehme irgendeine Sportart, ich weiß nicht was, Tennis. Jetzt kaufst du dir einen Schläger und 6 Bälle und meldest dich an zu Wimbledon. Kannst du sagen, ich habe alles, Turnschuh habe ich sowieso schon gehabt, ich komme nach Wimbledon. Das würde nichts werden. Du musst wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Jahre lang üben und dann kommst du trotzdem nach Wimbledon. So ist es halt auch im Glauben. Ich kann jetzt sagen, ich habe mich bekehrt, jetzt sitze ich mich auf den Stuhl und dann ist alles gut. Gott erzieht dich. Gott erzieht auch eine Gemeinde. Was wir hier erleben, ist Erziehung. Was wir merken, ist durch diese Erziehung, du merkst es, sein Geist ist stärker und die Glieder hier sind stärker durch die Erziehung. Wenn hier alles voll sitzt und wir ganz bequem und satt auf dem Stuhl sitzen, dann passiert da nicht so viel. Und das ist das, was der Jakobus hier sagt. Und wisset, also Vers 3, und wisset, dass euer Glaube so rechtschaffen ist, also wenn man dranbleibt, Geduld wirket. Die Geduld aber soll fest bleiben bis zum Ende, auf das ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. Also, du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du da mal wackelst in deinem Herzen. Das ist der Weg des Glaubens. Der Glaube und das Wackeln, der Glaube und das Zweifeln, das gehört schon zusammen. Nur du darfst natürlich nicht im Zweifel bleiben, sondern der soll dazu führen, dass das Richtige in deinem Herzen stärker wird. Da gibt es die Geschichte in Markus 9, da wird erzählt, wie ein Vater sein krankes Kind zu Jesus bringt. Das ist Markus 9, ab Vers 23. Und ihn darum bittet, einzugreifen. Und da heißt es, Markus 9, 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Ihr könnt auch sagen, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Zweifeln. Übrigens haben wir hier die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist, glaube ich, die erste Losung, die ich je gehört habe, die geschrien wird. Und ich finde es auch toll. Es ist für Jesus ganz okay, es ist für Gott ganz okay, wenn du deine Not hinaus schreist. Weil dann passiert da auch was. Da stehst du auch dahinter. Das ist doch, wo es um alles geht. Wenn du die Not spürst, dann darfst du schreien. Und Jesus ist nicht beleidigt, wenn du schreist, sondern er hilft. Wir haben einen guten Gott, wo wir das dürfen. Wir dürfen sogar laut werden Gott gegenüber. Also was mich hier beeindruckt an diesem Bericht ist, wie gut der Vater sich kennt. Und hier ist die Bibel auch wieder schonungslos. Er glaubt, aber er kennt auch seine Zweifel. Jetzt will er, dass Jesus hilft und Jesus sagt da was ganz, du meine Güte, wenn du glauben könntest, da können wir doch sagen, jetzt will ich, dass er hilft. Jetzt tue ich mal so ein bisschen so, als ob es alles stimmt. Sag ich, ja, ich glaube doch. Aber das hilft am Ende ja nicht weiter, wenn da wirklich die Zweifel sind. Und hier ist er ganz ehrlich. Jesus sagt, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt, aber der Vater ist ehrlich, er steht zu dem. Das ist so ähnlich wie der Friedemann heute Morgen in der Einleitung. Das nutzt ja nichts, wenn wir uns so dieses Säusel-Säusel-Gefühl von ist alles in Ordnung. Wir sind Sünder, Punkt. Und der Lohn des Sünders ist der Tod, Punkt. Das hilft ja nichts. Und er ist ja ganz ehrlich, er steht zu seinem Glauben, aber auch zu seinem Zweifel. Es gibt ja in der Bibel viele Berichte davon. Die Bibel ist da ehrlich. Die Emmausjünger, den Thomas oder die Jünger selber. Als die hörten, was die Frauen am Grab gesehen haben, was sagen die da? Weibergeschwätz. Haben selber nicht geglaubt. Also in der Bibel sehen wir, dieser Glaube und der Zweifel, die sind immer beieinander und das ist mir wichtig, das ist ein Trost. Weil wenn es um unsere Aufgabe geht, hinzugehen und wir ein Hasenfuß sind, dann müssen wir uns nicht schämen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Aber wenn es damit schon anfängt, dass wir uns entschuldigen damit und sitzen bleiben, dann ist es nicht richtig. Zweifel. In dem Wort Zweifel steckt das Wort zwei, also eins, zwei. Weil Zweifel, die gehen immer davon aus, dass fast alle Dinge mehrere Seiten haben. Das ist der Zweifler, der ach, das oder vielleicht das oder vielleicht auch das oder was ich gar nicht weiß. Neben dem Zweifler, da gibt es die, die sind, für die gibt es nur eine Sache. Die lassen nur eine Sache gelten. Und die Frage ist, ob das richtig ist. Weil bei dieser Vereinfachung, da ist entweder alles schwarz oder alles weiß, es gibt nur Ja oder Nein. Und das ist etwas, was auch gefährlich, sehr gefährlich sein kann. Weil meistens die Dinge halt nicht so sind. Für einen Zweifler ist es so, die erkennen, dass das Leben sehr komplex ist. Das hat auch was mit dem Umgang mit dem anderen zu tun. Wenn du nur schwarz-weiß denkst, der ist gut oder der ist schlecht, ist auch wichtig, dass du beim anderen Menschen einfach weißt, das Leben ist komplex und dass dein Herz groß ist. Das ist manchmal undurchsichtig, es gibt viele Schattierungen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier erkennen, hier sind die Jünger. Das sind nicht Jünger und die sind nur geradeaus. Nein, sie zweifeln. Kann das sein? In unserem Blick kann es vielleicht nicht sein. Wir gehen mit anderen Menschen um und dann, die sind gut oder sie schlecht. Ja, die sind nicht schlecht, weil sie zweifeln. Das Leben ist halt einfach vielschichtiger. Also ich möchte, dass wir hier erkennen, das ist wichtig, dass hier uns zugesprochen wird. Auch die Jünger haben Zweifel gehabt, dass wir mit uns selber im Umgang mit anderen unser Herz da ein bisschen größer machen, weil Jesus' Herz war groß genug. Hat er jetzt gesagt, okay, ihr seid zwar alle niedergefallen, aber ich sehe im Herzen, du hast gezweifelt, hinweg mit dir, du bist doch kein Richter. Hat er sowas gemacht? Hat er nicht gemacht. Es gab jetzt auch nicht irgendwie, dass er denen ein Heilungswort oder, sondern so wie die da waren und auf ihren Knien lagen, hat er sie berufen und hat ihnen den Befehl, geht hin, gegeben. Jedem. So ist auch nicht hier, der Friedemann, das ist jetzt der Erfahrenste, der geht auch manchmal mit, der tut sozusagen für uns, gehe hin, tu schon mal. So ist es ja nicht. Dieser Aufruf, der gilt jedem, völlig wurscht, welchen Zweifel du in deinem Herzen hast oder welche Unsicherheit du in deinem Herzen hast. So, die Frage ist ja immer, ja, kann Jesus etwas mit mir da anfangen? Und das, was die Geschichte uns sagt, der kann mit jedem was anfangen, der den Weg des Glaubens geht. Es muss ja keiner jetzt irgendwie so eine Aufnahmeprüfung machen. Examen machen, sondern der nimmt uns ja erstmal an, so wie wir sind. So wie unsere Schuld einfach mal alle vergeben ist. Da gibt es nicht viel mehr vergeben und weniger vergeben, ein bisschen vergeben oder heute vergeben, sondern alles. Und er nimmt dich ja nicht nur so ein bisschen an, sondern du bist bei Jesus ganz angenommen. Mit allem, was in dir steckt, mit dem bisschen Glauben oder mehr Glauben, mit dem bisschen Zweifel oder viel Zweifel, wir sind bei Jesus willkommen, wenn wir seinen Weg gehen wollen. Was die Geschichte uns noch mitgibt, ist, wie wichtig es ist, dass wir auf diesem Weg ja nicht von uns allein, wir sind doch nicht von uns abhängig, sondern wir sind von Gott abhängig. Das muss man erkennen. Wir stehen uns doch selber im Weg. Bei mancher Aufgabe, also ich weiß am Anfang meines Predigtdienstes, da habe ich gesagt, also Herr, wenn du mir nicht hilfst, ich glaube, ich kann es nicht. So ist es einfach. Das ist so. Und was sagt Jesus hier, diesen Jüngern? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist mir aufgefallen, hier steht, mir ist gegeben alle Gewalt. Das ist nicht so, weil ich der Sohn Gottes bin, habe ich mir genommen, ich habe es mir besorgt, ich habe es getan, sondern mir ist gegeben. Jesus lebt von dem, was sein Vater ihm gegeben hat, geschenkt hat. Wieder die Einleitung vom Friedemann. Wir sind stolz auf das, was wir selber gemacht haben. Aber unsere Aufgabe als Christ erfüllen wir nicht mit unserer Kraft, was wir gemacht haben, sondern mit dem, was Gott uns gegeben hat, geschenkt hat, durch seinen Geist. Worauf schaut er? Die Früchte des Geistes. Wo ist deine Freude im Herrn? Wo ist deine Liebe zu allen? Wo ist deine Güte zu den Menschen? Geschenkt. Da können wir dankbar sein, dass wir durch Jesus Söhne, Töchter Gottes heißen dürfen und leben dürfen vom Schenken Gottes. Nicht nur leben dürfen vom Schenken Gottes, sondern abhängig sind von dem, was Gott uns schenkt, damit wir so leben, wie er es für uns vorgesehen hat. So stehen wir ganz in Gottes Gnade und leben von seinem Schenken. Und das ist Christenleben, das ist Gemeindeleben. Das ist, mit dieser Haltung müssen wir unsere Aufgabe hier tun, dass wir dieses Geschenk umsetzen. Wir müssen dieses Geht hin nicht aus unserer Kraft machen, sondern das ist ja nicht einmal so, dass uns die Gelegenheiten selber eingefallen sind. Da, wo du bist, ist ja kein Zufall. Also bei Gott gibt es keinen Zufall. Es ist kein Zufall. Und deshalb kann er auch jeden brauchen, weil jeder in seiner Art anders zu gebrauchen ist. Er sagt es uns in seinem Wort, dass er diese Gelegenheiten für uns schon ausgesucht hat, die wir heute finden werden. Warum bist du in Deutschland? Warum bist du in Jettingen oder in Herrenberg? Oder warum bist du da bei deiner Arbeit? Warum bist du da? Weil Gott dich gebrauchen kann, weil er dir Gelegenheiten schickt. Nur wenn ich meine Augen zumache und mich rumdrehe, dann hilft es nichts, dass er mir die Gelegenheiten schickt. Deshalb ist es wichtig, dass wir wir müssen auch mal zur Ruhe kommen und bereit sein zu schauen, was Gott uns bereitet hat. Unsere Welt ist viel zu unruhig. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Das ist ja so, wenn man so einen Gedanken hat, dann fällt es einem immer mehr auf. Und der Gedanke, der ist der, was für ein Fluch diese Handys sind. Es fällt mir so arg auf, dass Menschen, ich weiß nicht, also 90% ihrer Wachzeit sind sie ständig mit dem Ding irgendwie online. Es rappelt und es bimmelt und macht und blinkt und tut und ich glaube, es ist Sucht. Können schon gar nicht mehr ohne das Ding. Ich wollte mal so einem sagen, leg es mal einen Tag lang weg und guck, ob du dann auch noch lebst. Ich hab schon oft drüber geredet. Also, ich muss zur Stille kommen und ich muss mich gebrauchen lassen wollen. Und auch wir müssen erkennen, dass wir abhängig sind von Gott. Und das ist das, was das Christsein ausmacht. Und das hilft uns auch. Was sagt die Bibel, was so wichtig ist? Dass wir in Demut leben. Wenn du stolz durch dein Leben gehst, lebst nicht in Demut. Wenn du weißt, du bist abhängig von dem, was Gott dir jeden Tag schenkt, kannst du auch demütig sein. Weil du dann weißt, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Ich habe meine Krankheiten nicht gern, aber ich sage euch, das macht demütig. Wenn du mal wieder aufstehen kannst, wenn du laufen kannst, wenn du erkennst, keine Ahnung, erinnert euch mal, habt euch in der Küche mal den Finger geschnitten und mal gemerkt, was euch fehlt, wenn ihr euch nur mal in den Finger schneidet. Was du alles nicht mehr machen kannst. Was Gott uns schenkt jeden Tag, das macht demütig. So, was wir auch erkennen können, ist, dass wir aus dieser Kraft, die Gott schenkt in unser Leben, dieses Sein, dass wir aus diesem Sein leben. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Ihm ist also etwas Mächtiges gegeben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gewaltig an. Also da geht es ja jetzt nicht um Krieg und Kämpfen, sondern das ist Vollmacht. Ihm ist Vollmacht gegeben. Mir ist Vollmacht gegeben. Und dieses Wort Vollmacht, das bedeutet, ich habe etwas aus meinem von Gott geschenktem Sein. Weil ich das bin, erwächst mir daraus eine Vollmacht. Also Jesus ist der Sohn Gottes und aus dieser Position, aus dieser Stellung, dass er der Sohn Gottes ist, aus dieser Beziehung, die er zu seinem Vater hat, das könnt ihr in jedem Evangelium lesen, wie stark diese Beziehung zu seinem Vater war. Erwächst ihm Vollmacht. So, was hat Jesus jetzt seinen Jüngern, seiner Gemeinde, dir gesagt? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das. Und weil wir das sind, daraus entsteht eine göttliche Vollmacht, nicht deine Vollmacht. Es ist dir geschenkt, aber es entsteht eine Ausstrahlung. Daraus kann was erwachsen. In Matthäus 4, ab Vers 18, da lesen wir, dass Jesus zu den ersten Jüngern sagt, also Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, kommt mit, wurde seine Jünger beruft. Dann sagt er, ich mache euch zu Menschenfischern. Das sagt nicht, also übrigens, da auf dem Hügel ist jetzt meine Schule, da dürft ihr jetzt ein Jahr lang meinen lehrreichen Reden, ich mache euch. Also nicht strengt euch an oder was weiß ich was, sondern das geschieht in dem Moment, in dem du berufen bist, bekommst du durch seinen Geist eine Macht in dich hinein. Ich mache euch. Was sind wir? Jünger. Ich mache euch. Jesus macht etwas aus uns. Wir sind etwas als seine Kinder. Da gibt es eine Ausstrahlung, da gibt es eine Macht, da gibt es eine Vollmacht. Das ist so ähnlich wie, du hast eine schwierige Aufgabe und der Geist Gottes gibt dir Worte, damit du das ausdrücken kannst. Das ist doch nicht deine Macht, das ist seine Macht, aber durch die Berufung hast du eine Macht. Warum ist das wichtig? Wenn wir berufen sind, geht hin und wir schwach uns fühlen und wir wissen dürfen, dass wir dadurch, dass wir seine Kinder sind, eine Macht geschenkt bekommen haben. Nicht unsere, seine, aber wir sind Werkzeug. Wir sind seine Lampe. Er hat in uns das Licht gegeben und jetzt dürfen wir seine Lampe sein. Jetzt, damit der Sache die Spitze so macht, das hört sich jetzt wieder so mächtig an. Was für eine Vollmacht erwächst Jesus vor allem aus diesem Sein als Gottes Sohn? Das lesen wir in Markus 10, Vers 45. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben
zur Bezahlung für viele. Seine Vollmacht wurde ihm gegeben, um zu dienen. Weil da kommt so der Eindruck, ja, ich bin jetzt mächtig und dann wie der Retter. Die Herzenshaltung, die Jesus hatte, um dieses Unglaubliche zu vollbringen, war die eines Dieners. Was hat er mit seinen Jüngern gemacht am letzten Abendmahl? Auf den Boden in den Dreck, hat sich hingekniet und hat diese dreckigen Füße gewaschen, seiner Jünger, damit die verstehen, dass die Nachfolge dienen heißt. Also die Vollmacht, die Macht Jesu ist eine Macht, die ist dazu da, um sich den Menschen zuzuwenden, sie zu achten, sie schätzen, sie ehren, ihnen zu dienen. Nicht umsonst sagt die Bibel, dass wir mit den anderen umgehen sollen, dass wir ihn höher achten als uns selber. Wer macht denn das schon? Da denken wir doch lieber, dem seine Kragenweite passt mir oder sie passt mir nicht. Den anderen höher achten, dienen. Wenn es ums Dienen geht, welchen größeren Dienst können wir denn unserer Familie, unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Arbeitskollegen, unseren Menschen erweisen um uns herum, als ihnen den Weg zum Herrn zu zeigen. Und diese Macht ist eben keine Macht, die unterdrückt, sondern eine Macht, die befreit. Keine Macht, die manipuliert oder Zwang oder Druck, sondern das ist aus dem Herzen. Da muss einem das Herz wehtun, wenn einer die Botschaft nicht gehört hat. Mit Liebe. Und aus dieser Vollmacht, die Jesus hat und die uns geschenkt wird durch ihn, indem wir ihm nachfolgen, ja, da sollte doch jetzt etwas erwachsen, das uns hilft, Lust zu haben, ja, hinzugehen, Lust zu haben, diesen Weg im Glauben zu gehen. Ich meine, da steckt ja das ganze Wesen Gottes da drin, dass jemand da ist, der hingeht. Das große Rätsel der Welt wäre nicht gelöst worden, wenn keiner hingeht. Nämlich, also wenn Gott es so gelassen hätte, dass eigentlich nur der gerecht wird, der vollkommen ist, dann wäre es keiner. Wenn Gott nicht Jesus gesandt hätte, der hingeht, das müssen wir uns einfach vorstellen. Es wird sich ja nichts ändern, wenn keiner hingeht. Und Jesus hat es vorgemacht. Er wurde Mensch, er ist hingegangen in unsere Welt. Gott aus seiner Wirklichkeit geht hin, kommt auf unsere Ebene, auf unser Niveau. Er begegnet uns als Mensch auf Augenhöhe, sodass er uns voll versteht. Er geht hin. Und das sagt Jesus, das ist jetzt mein sozusagen letzter Wille, ist mein Testament, ist mein Auftrag, das gebe ich euch jetzt mit, dass auch ihr hingeht, so wie ich hingegangen bin. Ich, du, wir als Gemeinde hingehen. Wie können wir als Gemeinde hingehen? Zum Beispiel, indem wir offene Türen haben, dass wir eine offene Gemeinde sind, eine einladende Gemeinde. Also ich habe mal eine Zeit lang eine kleine Gemeinde in Karlsruhe geleitet und dann mit dem kleinen Budget haben wir Annoncen, dann haben wir Handzettel und dann haben wir Plakate. Und ich habe immer gedacht, wenn jeder, der da sitzt, nur einen mitbringen würde, einen einzigen, wären wir doppelt so viel. Hingehen. Das ist, wie das gedacht ist, wie wir auch als Gemeinde weiterkommen, dass wir einladend sind. Und so einladen, dass die Leute gerne hinkommen, weil sie spüren, Mensch, das sind welche, da sind wir so willkommen. Das muss ja so sein wie ein Magnet. Wenn ihr so einen richtigen starken Magnet habt und dann so eine Eisenkugel, das zieht die richtig an. Es muss einfach Gründe geben, dass so ein Fremder von außen genau hierher will, anstatt vorbeizugehen. Und wenn so ein Gast es geschafft hat, in den Gottesdienst zu kommen, da muss da was passieren, was so etwas mit ihm tut und ihn anregt, da weiter drüber nachzudenken, dass der wiederkommen will. So, das müssen wir in unserem Herzen, das können wir erzeugen. Wenn es uns wichtig ist, wird er das spüren. Ich weiß, wie mir das manchmal gegangen ist, wenn da so ein Besucher da war, das war wie ein Fremdkörper. Und statt dass ich gefühlt habe, auch dich liebe ich, schön, dass du da bist, habe ich dann lieber mit der Schwester so und so oder mit dem Bruder so und so geredet. Da bin ich nicht stolz drauf. Aber wenn wir so eine Gemeinde sein wollen, dann müssen wir darum beten, dass uns der Herr das ins Herz gibt, diese Liebe für die anderen. Dass wir eine einladende Gemeinde sind, wo Leute kommen und merken, hier will ich wiederkommen. Ich will wieder dabei sein. Also Jesus geht hin und Gott braucht eine hingehende Gemeinde, dass wir das sind als Gemeinde. Und auch als Einzelne. Wir leben doch alle unter Menschen, oder? Wir leben unter Menschen. Ich meine, bei Gerhard kommen sie zu ihm, bei uns kommen sie vielleicht nicht so zu uns, aber was weiß ich, vielleicht gehen wir ab und zu zum Gerhard und warten, wer da kommt. Aber ja, wir haben alle, also was mich total erschüttert, das ist ja einfach die nahe Familie, allein die nahe Familie. Da muss ich nicht erst mal in einen anderen Ort geht oder nach Stuttgart. Das muss uns wehtun. Und wir dürfen wissen, dass da, wo wir sind, dass wir da nicht umsonst sind. Weil im Prinzip ist es ja so, gesandt hat uns Jesus schon. Wir haben vielleicht noch nicht so richtig den Auftrag angenommen, aber gesandt sind wir schon. Und die Gelegenheiten schickt er schon. Da, wo wir leben, da will Jesus durch uns Signale aussenden an die Menschen um uns herum. Manchmal passiert es auch. Ich denke, wenn du dieses Licht, wenn du diese Erlösung, dann wird es passieren, dass vielleicht einer fragt, sag mal, wie geht das? Wie ist es mit deinem Glauben? Dass du da so in ein Gespräch kommst. Ich erinnere mich an, das ist die Mutter vom, wie heißt er aus der Schweiz, vom Patrick, ja. Die Mutter, als die hier das Zeugnis gegeben hat, dass sie sagt, die fährt mit dem Bus in die Stadt und setzt sich auf eine Parkbank und bleibt so lang sitzen, bis einer sich dazusetzt. Das hat mich so beeindruckt. Bis einer hinhockt und dann schwätzt sie den an. Ich habe euch schon erzählt, bei mir gelingt es, wenn ich geschäftlich unterwegs bin im Flugzeug, dann können die ja nicht fort. Das mache ich manchmal, also das mache ich dann. Aber egal, was uns einfällt, dass wir einfach da auch vielleicht offener sind dafür, welche Gelegenheiten uns Gott schickt, dass wir strahlen dürfen, dass die Menschen wahrnehmen dürfen. Weil ich frage, das ist aber interessant, wie ist es denn? Und darum geht es, dass wir begreifen, dass wir gesandt sind und dass wir in der Welt leben, um Lust auf Glauben zu machen für die anderen. Dass sie sagen, der Gerhard ist einfach anders. Ich kaufe meinen Teppich nirgendwo anders. Also wenn er einen Teppich braucht. Ja, wie macht man Lust auf Glauben? In Vers 19 heißt es, darum geht hin, und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier ist auch was Interessantes. In den meisten Übersetzungen steht da, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Oder? Das klingt doch vertraut, das hat man oft gehört. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Aber macht zu Jüngern ist eine falsche Übersetzung. So heißt es nicht in unserer Übersetzung, sondern was heißt es da? Lehret alle Völker, nicht macht sie Jüngern. Niemand kann, kein Mensch, keinen anderen zum Jünger machen. Das kannst du nicht. Weder du noch ich kann einen anderen Menschen zu einem Jünger machen. Die Jüngerschaft ist ein Geschenk Gottes. Das kannst du nicht machen. Das kann ich nicht machen. Es ist ein geistgewirktes Geschenk von oben. Das entlastet uns auch. Das ist nicht dein Job, deine Verantwortung. Das dürfen wir getrost Gott überlassen. Das ist ein Geschenk Gottes. Also hingehen, die Lust auf den Glauben zu machen, das heißt nicht, dass wir den Glauben schenken. Das entlastet auch. Also mich entlastet es sehr. Also in dieser Gemeindearbeit, in der ich da war, da war das dann irgendwie so, da hat man dann jeden Monat geguckt, wie viele Bekehrungen hat es gegeben. Das war die Ältesten, die wollten halt, gell, wie toll macht der das? Wie viel Bekehrungen hat es gegeben? Das, was mir letztlich meinen Seelenfrieden gegeben hat, ist, dass ich erkannt habe, Gott gibt uns die Aufgabe, auszusäen. Aber die Ernte fährt er ein. Das ist nicht unser Verdienst. Die Ernte fährt er ein. Und da können wir ganz ruhig sein. Geht hin, streut den Samen, die Ernte ist mein, sagt der Herr. Du bist nicht verantwortlich dafür, wie wirksam oder du bist nur verantwortlich, dass du tust, was du tun kannst. Und den Rest macht er. Und das ist entlastend. Und so sollen Menschen Lust bekommen auf Glauben. Geht hin und lehret alle Völker. Jetzt, was bedeutet das? Das hört sich so an. Also geh hin, lehre die Völker, Uganda und Kenia und was weiß ich was. Also, ja, wir sind Missionare, aber wir sind Missionare, wo wir hingestellt sind. Ich meine, wenn der Herr dir das ins Herz gibt, dass du unbedingt nach Kenia sollst, dann geh nach Kenia. Aber du musst nicht nach Kenia. Du bist auch da hingestellt und es ist in Ordnung, wo du hingestellt bist. Und wenn der Herr will, dann wird er dich schon ziehen. Geht hin und lehret. Was heißt es jetzt? Lehret, nicht machet. Lehret, das heißt, nehmt doch die Menschen um dich rum in eure Klasse auf, in der ihr gemeinsam das Leben mit Gottes Wort lernt. Auch in der Gemeinde. Deshalb ist die Verkündigung da. Deshalb gibt es den Freitag, die Lehre, das ist wichtig. Und dann nehmen die Menschen hinein in diese Schule. Das heißt aber, macht keine Privatschule, also nur die mit Absegnung, sondern das ist nicht nur für ein paar Fromme, sondern lebt so, dass ihr eine Gemeinschaft seid, in der gemeinsam bei Jesus lernt, dieses Leben lernt, das Gott gefällig ist. Und gemeinsam, ja, weshalb wurde die Gemeinde gegründet? Ich meine, wir sind alle auf diesem Lernweg. Solange wir auf der Erde sind, sind wir im Lernen, sind Lernende, sind Jünger. Und egal wie lange du dabei bist, kannst du immer noch dazu lernen. Das ist das Wunder des Wortes Gottes. Und wenn du das 60 Jahre lang gelesen hast, wirst du im 61. Jahr wieder was Neues dazu lernen, weil es so tief und reich ist, dass es immer für dich etwas Neues hat. Also da gibt es keinen, der sagt, ich hab's. Also deshalb können wir gemeinsam lernen. Lehret alle Völker. Lehret alle, lehret die drumherum. Lehret, lernt selbst und hilft anderen, das zu lernen. Und das ist einfach eine Grundhaltung, das ist eine Herzenshaltung. Wir sind alle Lernende. Da hat es keiner schon mit Löffeln. Jeder ist immer dabei. Und das erzeugt eine Haltung, die dann dieses Gelernte weitergeben können. Ich merke jetzt schon am Friedemann, der kann mehr Bibelverse auswendig. Wie macht er das? Da merkt man immer mehr, da kommt mehr und mehr und mehr. Und wenn du da im Lernen bist, dann fällt es dir auch leichter, das weiterzugeben. Dann ist es schon da. Das muss die Grundhaltung sein, weiterzugeben. Glasklar und kerzengerade, so wie die Bibel es auch tut. Keine Schnörkel und kein Schmuh, gerade, einem jeden, ob nah oder fern. Also das ist wichtig. Das ist jetzt nicht hier, machet sie, sondern der Weg bei diesem Gesandtsein geht über die Schule, geht über das Lehren, über das Wort Gottes, teilen, selber lernen. Das ist der Kern, das ist alles, lehret sie. Deshalb ist das hier so wichtig, dass unsere Übersetzung hier treu ist. Und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also hier kommt noch so eine Verantwortung dazu, die wir auch haben, dass es Gott wichtig ist, dass wir zu unserer Überzeugung so stehen, dass wir das auch in der Öffentlichkeit, öffentlich, also richtig dazu stehen. Ich habe mich auch schon gefragt, also klar macht die Taufe jetzt nicht, die Taufe macht es nicht, aber Gott will trotzdem diese Taufe. Warum ist es denn so? Und ich denke, er hilft unserem Menschsein. Weil wenn wir, das ist jetzt für mich ist interessant, also wenn ich hier Gottes Wort verkündige und ich stehe dazu, fühle ich mich kräftiger, als wenn ich liege oder sitze. Das ist komisch, aber so ist es, dass diese Taufe auch etwas ist, was uns als Menschen helfen soll, diese getroffene Entscheidung, das ist jetzt eine hundertprozentige Entscheidung, ich bin eine neue Kreatur. Dass wir das wirklich, das ist ja nicht nur so dahergesagt oder so, das ist die wichtigste Entscheidung im Leben eines Menschen, dass man dazu so steht. Und das sollen wir lehren, das sollen wir als Gebot herausstellen, dem man gehorsam sein muss in dieser Glaubenstaufe, in der ein Christ öffentlich bekennt und anerkennt, dass Gott sein Vater ist, Jesus Christus sein Retter, der Heilige Geist in ihm wohnt und ihm Kraft gibt und lehrt. Und dann in Vers 20, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also das ist auch so ein Ding, das ich dazu lernen konnte. Der Fokus, der war oft einfach so, bekehren, bekehren, bekehren. Und dann den Haken dran machen. Hauptsache, da hat sich jemand bekehrt. Der Auftrag, den Jesus hier gibt mit dem Geht hin, der geht über diesen ersten Schritt in der Evangelisation hinaus. Es ist nicht genug, möglichst viele zu bekehren und sie dann sich selber zu überlassen, sondern das, was er hier sagt. Und lehret sie halten alles. Das heißt, sie, wie Kinder, man muss denen helfen. Man muss bei denen bleiben. Man muss sie an der Hand nehmen, ihrer geistlichen. Denkt doch mal selber, wie viele habt ihr erlebt, die im Rausch einer Mission gedacht haben, sie bekehren sich oder haben sich bekehrt und in ihrem Leben ändert sich nichts. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Das ist schlimmer, als hätten sie sich nicht bekehrt oder vermeintlich bekehrt, weil die meinen ja, sie hätten es. Aber das geht nicht. Glaube ohne Werke ist tot. Und wenn du im Leben nicht siehst, dass sich was ändert, ich möchte es nicht beurteilen, aber das ist was ganz Dramatisches. Ich finde, es ist immer viel schlimmer, als der hätte das nicht gemacht. Und deshalb, wenn jemand diesen Schritt tut, dann steckt in diesem Auftrag drin, euch wird jetzt ein Baby geschenkt. Jetzt könnt ihr das noch nicht einfach sitzen lassen, sondern ihr müsst diesem Baby helfen, sich zu entwickeln im Glauben, ihm zu lernen, all das, was Jesus gesagt hat, damit der so kräftig wird, dass er selber am Ende auch mal hingeht und anderen hilft. Das ist das Endziel. Ja, und das ist das Wesen dieser Jüngerschaft, dass wir da uns dem Wort Gottes unterwerfen und diese Aufgabe annehmen, dass wir gemeinsam lernen aus seinem Wort, was Jesus gelehrt hat. Ja. Wenn Jesus sagt, alles, was ich euch befohlen habe, dann sagt er ja, also das, was ich euch gesagt habe in der Bergpredigt, durch meine Gleichnisse, all das, was ja jetzt die Evangelisten aufgeschrieben haben, Das hilft euch zu entdecken, wer ich bin und was ich mitgebracht habe. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und all das sollt ihr diese Menschen lehren.
Also, ja, wenn einer dann zum Glauben kommt, dann darf er lernen, warum ist Christus Mensch geworden? Was hat er getan für dich? Warum gibt es jetzt Gemeinde? Also viele habe ich erlebt, die sind da nie in einer Ortsgemeinde. Die sagen, sie haben sich bekehrt, sind nicht in einer Ortsgemeinde. Das ist nicht Gottes Wille. Gott will, dass du mit Geschwistern in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde deinen Glauben lernst und reibst und stärker wirst. Und natürlich logisch im Wort leben, das heißt tatsächlich leben in Werken und Taten. Im Dienst dienen, dass wir Leuten mit Achtung begegnen und helfen, wo Not ist und Menschen keine Hoffnung mehr haben. Da geht hin. So geht es im Missionsbefehl nicht nur um diese Aussendung, sondern es geht auch darum, dass unser Christenleben eine Strahlkraft bekommt. Leute sollen bei Jesus lernen, das ist das richtige Leben. So ist richtiges Leben vor Gott. So lebe ich wirklich als neue Kreatur, indem in meinem Leben Dinge sichtbar werden, indem die Früchte des Geistes sichtbar sind, wie das Licht, das strahlt. Liebe, Freude, Friede, Güte, all die Dinge in meinem Leben sichtbar sind. Wie ich mit anderen Leuten umgehe, wie ich sie achte und ehre, Vater und Mutter. Oder Hoffnung weitergebe. Das ist das Ziel. Jetzt bei Jesus das Leben lernen, das heißt zu entdecken und auch diese Kraft zu spüren. Und all das machen wir nicht allein. Wir sind nie allein. Im Vers 20 heißt es hier am Ende, und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Das muss man im Herzen spüren, was das bedeutet. Ich bin bei euch. Und das Wort, das hier steht, ich bin, das ist das Ich bin, das es im Alten Testament gibt, wo Mose begegnet Gott und er fragt, jetzt, was ist denn dein Name? Und Gott sagt, ich bin. Also, ich bin da, wo du bist. Ich bin, das ist umfassend, das ist immer, jeden Moment, jede Sekunde. Ist Gott da? So bin ich. Und genau das gleiche Wort nimmt Jesus hier auf. Also, wenn wir unterwegs sind, wenn wir gesandt sind, ja, egal in welcher Stunde wir sind, manchmal denken wir sind allein. Und hier, das müssen wir uns in unser Herz aufnehmen, du bist nie allein. Und wenn es dann herb ist, bist du auch nicht alleine. Vielleicht will Gott dich dadurch erziehen. Ich bin da, wo du bist und deshalb kannst du dich auch senden lassen, weil Gott mit dir mitgeht. Kannst den Weg gehen, kannst neue Wege gehen. Ich glaube, wir gehen zu oft immer die gleichen Wege. Können wir mal neue Wege gehen, neue Dinge im Glauben ausprobieren. Weil wenn du neue Wege gehst, dann wirst du Sachen erleben. Also ich habe es euch schon mal erzählt, aber ich will es nochmal erzählen. Also, vom Geschäft aus hatten wir eine Besprechung und weil die Leute von unterschiedlicher Gegend kamen, man wollte ein bisschen einen schönen Platz haben, hat man also gesagt, wir machen das in einem schönen Hotel bei Paris, da bei Disneyland. Da gibt es so richtig schöne Hotels. New York hieß das Hotel. Und da sind wir also dahin, am Tag zuvor, am nächsten Tag sollte diese Besprechung da sein. Und am Abendessen saß ich neben einem Kollegen von mir, dem Armin. Und ja, also es war ein guter Moment. Ich war gut drauf, ich war offen drauf. Und der Armin hat mich so gefragt. Und ja, wir kamen auf den Glauben zu sprechen. Und wir haben über eine Stunde haben wir geredet und ich habe ihm das erzählt und ich habe ihm erzählt,
wie wichtig das ist, diese Entscheidung zu treffen, von dem Kämmerer erzählt, aus dem Mohrenland, der mit seiner Kutsche Jesaja gelesen hat und gesagt, also wenn du das verstanden hast, hast du eine Verantwortung. Sobald du das verstanden hast, hast du eine Verantwortung, weil du nicht mehr sagen kannst, du hast nicht gehört, du hast eine Verantwortung. Dem seine Augen sind immer größer geworden. Und dann hat er gesagt, du weißt was, ich will mich bekehren, können wir mal rausgehen. Sind rausgegangen, haben einen Spaziergang gemacht, haben uns mehr unterhalten. Und da ist um dieses Disney World drumherum, falls es da mal brennt, sind da solche Löschteiche, so künstlich angelegte Tümpel. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Da sagt er, du, da ist doch Wasser. Ich möchte mich jetzt bekehren. Ich möchte mich bekehren und kannst du mich taufen? Dann hat er gebetet. Zum Glück, es war schon dunkel, war ja Abendessen, in der Unterhose. Und es war ein bisschen glitschig. Ich habe gedacht, hoffentlich putzt uns jetzt nicht dahin. Sind wir in diesen Löschteich hineingegangen. Habe ich ihn getauft. Und er hat gesagt, er fühlt sich wie ein neuer Mensch. Und irgendwie, das ist mir selber so gegangen. Also, die Engel im Himmel haben applaudiert. Ihr habt die Engel nicht gehört, aber also das war ein Gefühl, wo ich heute noch eine Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, wie das ist. Und ich weiß, ich habe noch Jahre danach mitgekriegt, dass der Armin einen geraden Weg gegangen ist. Einen sehr geraden Weg gegangen ist. Und ja, das ist natürlich ist nicht mein Verdienst, aber ich kann weitergeben, dass, also, wenn ihr nur ein bisschen spüren könnt, dass ihr einem Menschen geholfen habt, diesen Weg zu finden, das ist so ein Segen. So ein Segen. Es liegt ein großer Segen darauf, deshalb, ja, wir können den Weg wagen. Und auch da war mir klar, ich bin nicht allein. Ich bin bei euch, sagt Jesus. Ich bin da bei euch, ich bin da. Deshalb könnt ihr auch hingehen, unterwegs sein als Gemeinde, als Jünger und Jüngerin. Weil ich da bin, weil ich durch euch wirke. Ich durch euch handle und euch helfe, euch ermutige. Ja, durch seinen Geist einfach Worte gibt, die es da braucht in dem Moment. Ja, wo die Gemeinde Frucht trägt. Ich bin da, sagt Jesus. Und deshalb können wir Schritte gehen, hingehen und uns zur Ehre Gottes gebrauchen lassen. Amen. Und ich bete noch. Vater, wir danken dir für dein mächtiges, kräftiges Wort. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns diese Kraft gibt für das Leben, für das du uns ausgesucht hast. Ja, Vater, wir danken dir für diesen Trost, dass wir wissen dürfen, dass du immer bei uns bist. Und hilf doch unserem zaghaften Herzen, dass wir diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, dass wir in unserem Leben mit Kraft umsetzen, in deiner Kraft, in deiner Macht. Vater, wir danken dir für deine Segnungen, die wir in unserem Leben sehen dürfen. Wir danken dir, dass du Wunder tust und dass du immer noch Geduld hast, Menschen in dich zu dir aufnehmen zu wollen. Wir danken dir für jeden Tag. Wir danken dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir Geschwister haben, dass wir dich haben, dass du jetzt gegenwärtig bist. Amen.